Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende. Von und mit dem Portal WBWeb.
Herzlich willkommen hier zum Podcast Potenzial. Ich begrüße heute Sebastian Strauß und Julia Eberle. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Unser Thema ist ja heute Kooperieren, Lernen im Bauingenieurstudium und was das mit der Erwachsenenbildung zu tun hat. Hintergrund dafür ist ein Projekt, in dem ihr beide arbeitet. Und ich würde vielleicht zu Beginn vorschlagen, Julia, dass du unseren Zuhörenden kurz das Projekt vorstellst.
Sehr gerne. Also wir haben uns in unserem Projekt damit beschäftigt, dass es ja insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, aber auch in vielen Bereichen nicht üblich ist, sich mit solchen Punkten wie Kooperation zu beschäftigen, obwohl das später im Berufsalltag natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt. Und haben uns daher überlegt, wie können wir das schon Studierenden nahebringen, die ja auch gar nicht so weit weg vom Erwachsenenalter sind, und sie eben schon ein bisschen vorbereiten auf Situationen, die eben auf sie zukommen werden, obwohl sie in der Regel im Uni-Alltag eher fachlich ausgebildet werden. Und haben uns dazu eben dieses Projekt überlegt und uns fokussiert auf Kooperieren lernen, vor allem mit dem Fokus auf interdisziplinäre Kooperation, weil das ja auch tatsächlich die Regel ist, dass man nicht unbedingt nur mit Leuten zusammenarbeitet, die genau das Gleiche machen, sondern eher das Gegenteil, dass man sich ja zusammentut, weil Leute verschiedene Perspektiven mit einbringen. Und das bringt eben verschiedene Schwierigkeiten mit sich und Ärgernispunkte, die entstehen können. Und es gibt eben so ein paar Tipps und Tricks, wenn man das geübt hat und eben ein bisschen Bescheid weiß, wie das Ganze funktioniert, wo eben so Schwachstellen sein können in so einem Kooperationsprozess, dass man das in der Praxis dann besser hinbekommt, sodass man gar nicht so sehr auf Punkte wie jetzt zum Beispiel Konfliktmanagement eingehen muss, wenn man schon vorher Dinge hinbekommt. Und wir haben eben so ein bisschen geforscht und ausprobiert, welche Ansätze da funktionieren könnten, um Studierenden das näher zu bringen, und haben einen ganz guten gefunden, der sich sowohl in eher theoretisch orientierten Laborstudien als auch quasi in einer Feldstudie in der Praxis mit Studierenden als ganz gut herausgestellt hat.
Julia, du hattest zu Beginn schon gesagt, dass ihr die Studierenden hier mit derartigen Lernformen des kooperierenden Lernens konfrontiert, dass man hier im Team interprofessionell zusammenarbeitet, zum Teil auch. Ich möchte mal ganz grundsätzlich darauf abheben, welche Bedeutung haben derartige Lernformen neben dieser Vermittlung von Fachinhalten?
Ja, gerne. Also ich denke, man muss, glaube ich, auch hier auch erstmal eine Unterscheidung aufmachen, eben einmal zwischen kooperativem Lernen und kooperativem Arbeiten. Mhm. Und das, was uns jetzt in unserem Projekt in erster Linie interessiert hat, ist, wie können wir vorbereiten auf kooperatives Arbeiten, sodass das später im Zusammenleben und Arbeiten eben klappt. Und da ist im Prinzip der Lerninhalt das Kooperieren. Aber sehr viel Forschung gibt es natürlich dazu, oder auch in der Praxis sieht man das natürlich häufig, dass eben kooperatives Lernen angewendet wird als eine Möglichkeit, um Inhalte zu vermitteln. Und der kooperative Anteil ist was nebenher läuft. Und auch darüber erwirbt man natürlich Kompetenzen und Erfahrungen damit. Aber das steht in der Regel nicht so im Vordergrund, würde ich mal sagen. Mhm. Aber der Vorteil vom kooperativen Lernen ist eben, dass dadurch Lernprozesse angeregt werden, die zu einer deutlich vertiefteren Auseinandersetzung mit Inhalten führen. Sofern das Ganze kollaborativ abläuft und eben nicht kooperativ. Und das passiert natürlich häufig. Also gerade dieses Beispiel mit der Hausarbeit, da hat man ja als Dozent, wenn man sowas an eine Gruppe vergibt, die Vorstellung, dass sich die Studierenden jetzt alle zusammensetzen werden und brainstormen und überlegen, wie machen wir das, und da tief ins Thema reingehen. Und wenn genau das Gegenteil eben passiert, dass kooperativ gearbeitet wird, der eine sagt, nimm du den Teil und nimm du den Teil und ich nehme den dritten Teil und dann fügen wir es am Ende zusammen. Da hat man halt diese ganzen Vorteile des kooperativen oder eben kollaborativen Lernens eben nicht mehr. Das ist eben quasi, würde ich sagen, eine Schwierigkeit dabei, dass man tatsächlich, wenn man das als Lernmethode einsetzt, auch wirklich die Vorteile davon rauskitzelt. Und dafür muss man so ein bisschen genau designen, dass das auch funktionieren kann, weil eben dieses Kollaborative anstrengender ist als das Kooperative. Also sich mit Leuten auseinanderzusetzen, in eine Situation zu gehen, wo man argumentieren muss, wo man ja wirklich nachdenken muss, wo man auch manchmal seinen Standpunkt ein bisschen verteidigen muss, das ist immer anstrengender. Oder halt für die meisten Menschen, würde ich sagen, wird das als anstrengender empfunden, als ja, seinen eigenen Teil einfach zu machen und dann abzugeben und dann ist es fertig.
Ja, Julia, jetzt hast du schon einiges erzählt und ihr habt in dem Projekt auch viel geforscht. Du hast jetzt gesagt, was kooperatives, schrägstrich auch kollaboratives Lernen leisten kann. Hast aber auch schon angedeutet, dass Studierende sich da manchmal vielleicht doch ein wenig ja, wie soll ich sagen, zurückziehen und sich da bequem machen. Was sind denn tatsächlich die Gewinne, die ihr in euren Projekten bei Studierenden, bei den Lernenden feststellen konntet, wenn die mit derartigen Lernformen konfrontiert wurden? Habt ihr dazu empirische Ergebnisse gesammelt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Riesenforschungszweig. Ich glaube, in der Erwachsenenbildung tatsächlich nicht so stark wie jetzt im schulischen Bereich, würde ich mal sagen. Aber es zeigt sich eben, dass wenn tatsächlich Gruppen in die Lage kommen, wo sie tatsächlich kollaborativ arbeiten, dass sich dann eben verstärkt Lernprozesse zeigen, die eben förderlich sind. Das heißt, es passiert optimalerweise wirklich ein intensiver Austausch. Das heißt, man wird dazu angeregt, nochmal tiefer nachzudenken, wo liegen eigene Beispiele für Dinge, wo kann ich mein Wissen genau anknüpfen. Man hört auch nochmal Aspekte, die man selber eben gar nicht einbringen würde, weil die eigene Erfahrung das gar nicht hergibt. Aber man kann eben gerade, wenn man eine heterogene Gruppe hat, davon profitieren, dass die anderen eben auch nochmal was einbringen und setzt sich dadurch eben wesentlich tiefer mit den Inhalten auseinander. Und also das sieht man eben in Gruppen, die solche Interaktionsprozesse zeigen, wo das ganz stark stattfindet, dass die auch wirklich hinterher mehr inhaltliches Wissen haben und teilweise eben auch dieses inhaltliche Wissen langfristiger nutzen können im Prinzip.
Genau, einen Punkt würde ich, glaube ich, hier noch ergänzen wollen, der bei dir eigentlich schon so ein bisschen unterschwellig mitgesprungen ist, aber ich würde ihn gerne nochmal ganz explizit sagen. Also wichtig ist halt, dass so effektive oder produktive Zusammenarbeit halt, die kann man nicht voraussetzen. Ne? Also nur weil wir Leute in eine Gruppe stecken und sagen, hey Leute, jetzt arbeitet mal daran als Gruppe zusammen, das reicht in der Regel noch nicht. Julia hat das ja gerade ganz schön gesagt, man muss eine anregende Lernumgebung dafür haben und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man verschiedene Rollen in der Gruppe verteilt oder dass man verschiedenes Wissen in der Gruppe verteilt. Ne? Wenn man sich Settings in der Erwachsenenbildung oder in der Berufswelt anschaut, hat man ja in der Regel schon Leute mit verschiedenem Vorwissen da. Und diese Asymmetrie quasi in Wissen oder in Rollen macht es quasi notwendig, dass die Leute in der Gruppe miteinander interagieren. Und dann kommt es eben im besten Fall zu solchen Interaktionsmustern, wie Julia es gerade gesagt hat. Man erklärt sich gegenseitig Inhalte, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die andere Person das eigene Fachwissen hat. Und dadurch merkt man dann, ne, wenn man jemand anderem etwas erklärt, merkt man selber, wie gut man es verstanden hat. Mhm. Gegebenenfalls festigt sich dadurch nochmal was. Kann aber auch sein, dass man Wissenslücken entdeckt, die man dann gemeinsam füllen könnte zum Beispiel. Ne? Und wie Julia auch gerade gesagt hat, es bleibt natürlich auch das Wissen von den anderen so ein bisschen hängt. Und das sind dann letztendlich so die Mechanismen, ne? Also sowas wie Erklärungen geben, argumentieren und so weiter.
Jetzt hast du meiner Frage schon vorausgegriffen.
Tut mir leid.
Nein, musst dir nicht leid tun. Wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein. Also ein schönen Gedanken, den ich nochmal unterstreichen möchte, ist die Nachhaltigkeit des Gelernten. Dass es praktisch länger verfügbar ist, anwendbar wird, dadurch, dass man es auch anderen Personen so darstellt, dass die das in ihren Kontexten mit ihren Wissensbeständen verstehen. Das leuchtet mir ein. Etwas, was ich ganz groß und dick und fett nochmal herausheben möchte, ist Heterogenität als Chance. Ich lese andauernd häufig in der Literatur, dass die Lerner immer heterogener werden. Da denke ich so, what, die waren es schon immer und werden es immer sein. Und Heterogenität ist nicht etwas, was uns im Lernprozess behindern sollte, sondern dass man als Chance nutzen kann. Und das hat die Julia gerade nochmal so fast nebenbei und selbstverständlich gesagt. Und ich finde, es ist ganz wichtig und ganz zentral. Sebastian, du hast jetzt schon einige Sachen zur didaktischen Gestaltung tatsächlich gesagt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Worauf muss ich denn achten, damit ich Gruppen in das Kooperieren bringe? Also was muss ich als Lehrender, als Dozent, als Trainer tun, damit ich hier eine Kooperation anstoße, die dann auch erfolgsversprechend ist?
Genau, also wenn wir darüber nachdenken, wie bekommen wir quasi eine Gruppe dazu, produktiv miteinander zu arbeiten, lässt sich auf der einen Seite viel machen auf der Ebene der Struktur der Probleme oder der Aufgaben, die man den Gruppen gibt, ne? Also ein Klassiker, würde ich denken, ist sowas wie das Gruppenpuzzle oder Expertenpuzzle. Das heißt immer ein kleines bisschen anders, dieses Jigsaw-Puzzle,
ja,
wo eben die Idee dabei ist, dass wir ein Problem haben, was gelöst werden soll, also eine Aufgabe, die gelöst werden soll. Und diese Aufgabe ist, muss relativ komplex sein. Im besten Fall gibt es auch nicht eine eindeutige Lösung. Also am wichtigsten ist eigentlich, dass dieses Problem nur gelöst werden kann, wenn verschiedene Wissensbestände zusammengeführt werden. Dass also eine Person mit ihrem Fachwissen das Problem nicht alleine hinreichend lösen kann. Und die Idee von diesem Gruppenpuzzle ist eben, ne, dass das Wissen asymmetrisch oder heterogen verteilt ist und die Leute in der Gruppe eben in einen Austausch miteinander kommen müssen, argumentieren müssen aus der Perspektive des jeweiligen eigenen Fachwissens, um eben das gemeinsame Problem lösen zu können. Also tatsächlich auch zu überlegen, ich habe jetzt diese Information, du hast diese Information, das passt jetzt gerade irgendwie noch nicht, aber irgendwie kriegen wir das jetzt dann schon hin. Wir erzeugen quasi durch das Verteilen von Wissen quasi so Klüfte zwischen den Lernenden und die können nur durch Kooperation oder Kollaboration überwunden werden. Das ist letztendlich so die Gedankenfigur, die dahinter steckt und die man ja im echten Leben, also in Berufskontexten, in der Regel natürlicherweise direkt auftritt. Eine andere schöne Möglichkeit, das didaktisch aufbereiten auf der Ebene der Struktur des Problems, wäre sowas wie eine strukturierte akademische Kontroverse. Da würde man dann eher widerstreitende Positionen zu einem Thema zwischen den Personen in einer Gruppe irgendwie verteilen und die Leute dann eben gegeneinander argumentieren lassen, wobei dann dabei gelernt werden kann, ne, was sind die jeweils anderen Positionen und die eigene Position auch nochmal stärker zu durchsteigen und am Ende dann eben eine Synthese daraus zu bilden. Also nicht sich auf die eigene Position zu versteifen am Ende, sondern zu sehen, okay, es gibt irgendwie mehrere Seiten von dieser Medaille, die man sich anschauen kann. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Kooperation instruktional zu unterstützen, während die Kooperation läuft.
Ihr habt ja in eurem Projekt ein paar sehr spannende Aufgaben bearbeitet. Julia, kannst du etwas zu euren Aufgaben sagen?
Gerne. Also bei uns ging es ja, wie gesagt, nicht darum, dass noch irgendeine Art von Fachwissen erworben wird, sondern tatsächlich, dass man eben Kompetenzen erwirbt, wie man in kooperativen Situationen sinnvoll agiert. Und wir haben das erstmal so gelöst für unsere Studierenden, die eben noch nicht so viel unterschiedliche Sichtweisen oder Perspektiven oder berufliche Erfahrungen mitbringen, dass wir das als eine Art Rollenspiel angelegt haben. Das heißt, jede Person hat eine Aufgabe bekommen. Wir haben uns, wie gesagt, im Bauingenieursbereich bewegt. In unserem Fall haben wir eine Kindertagesstätte genommen, die verändert werden sollte. Das heißt, wir haben eine Person als Vertreter der Kindertagesstätte genommen und die zweite Person war ein Architekt und die dritte Person war für Brand- und Gesundheitsschutz genau zuständig. Und diese drei Rollen haben jeweils eben so ein paar zentrale Aspekte bekommen, die ihnen wichtig sind, die sie in das Gespräch zur Veränderung dieser Kindertagesstätte mitbringen sollten. Ein paar Informationen, die relevant sind. Und dann haben wir eben ein Problem designt, wie diese Kindertagesstätte, und da hatten wir eben verschiedene Szenarien, an welcher Stelle was verändert werden soll. Und jeder von diesen Rollen hatte eben auch eine Art Lösungsvorschlag schon entwickelt, wie man das machen könnte, und die waren aber nicht kompatibel. Also wir haben im Prinzip ein unlösbares Problem entwickelt und das hat auch eine ganze Zeit und viel Hirnschmalz erfordert, das so zu designen, dass es tatsächlich keine Lösung gibt, in der alle komplett zufrieden sind.
Gibt es auch noch Hinweise zu den Methoden, die bei euch besonders erfolgreich waren?
Genau, also was wir einmal ausprobiert haben, ist natürlich, in der Forschung will man ja natürlich auch immer wissen, was wäre passiert, wenn ich jetzt nichts verändert hätte. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall eine Kontrollgruppe, die wir einfach haben machen lassen und mal geguckt haben, was passiert, wenn man gar nichts tut. Und tatsächlich haben die auch schon was gelernt, einfach dadurch, dass sie das Ganze mal ausprobiert haben und in so einer Situation waren, ja, wo das jetzt tatsächlich im Fokus stand, aber nicht wahnsinnig viel. Und dann haben wir zwei Ansätze getestet, wie man das eben den Kompetenzerwerb und die Lernprozesse fördern kann. Und wir haben einmal gearbeitet mit einem Ansatz, der eben auch gerade beim kooperativen Lernen ganz häufig eingesetzt wird, nämlich mit sogenannten Kooperationsskripts. Da ist die Idee so ein bisschen, weil, wie gesagt, beim kooperativen Lernen steht gar nicht so sehr das Kooperieren im Fokus, sondern eben dieser fachliche Wissensaustausch. Und ein Kooperationsskript hilft quasi, so einen Prozess zu strukturieren. Also es macht Vorgaben, jetzt macht mal als erstes das. Also in unserem Fall stellt euch mal erstmal gegenseitig vor, erklärt euch mal eure Rollen, was eure Anliegen sind und so weiter. Und im zweiten Schritt tauscht mal alle wichtigen Informationen aus. Also es gibt so ein bisschen Struktur und Anleitung. Und eine zweite Variante, die wir getestet haben, das ist was, das kommt eher aus dem aus der Forschung zum Computer-Supported Collaborative Work, also eher dem Arbeits- als dem Lernbereich. Und da versucht man eben, die Zusammenarbeitenden zu unterstützen, indem man ihnen Informationen visualisiert mit sogenannten Group Awareness Tools, was gerade eigentlich in der Gruppe passiert. Und das haben wir eingesetzt und ein bisschen didaktisiert, in dem Sinne, wir haben die Gruppe erstmal ihr Problem lösen lassen, haben am Ende des Ganzen die Gruppenmitglieder eine Art Fragebogen ausfüllen lassen zu verschiedenen Aspekten, wie gut die Kooperation abgelaufen ist, und haben ihnen das in der Gruppe dann visualisiert und als Reflexionsgrundlage genommen. Und darüber konnten sie dann diskutieren und überlegen, was wollen wir in Zukunft anders machen. Das waren eben die beiden Punkte, die wir getestet hatten. Und nachdem wir eher eben aus dem kooperativen Lernen kommen, waren wir davon ausgegangen, dass diese Kooperationsskripts wahrscheinlich erfolgreicher sein werden. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass für so eine Situation, wo wirklich das Kooperieren im Fokus steht, das nicht der Fall ist, sondern dass tatsächlich diese Reflexion mit diesem Group Awareness Tool eigentlich das ist, was eher anregt, tatsächlich nochmal über diese Prozesse nachzudenken und die selbst ja zu regulieren im nächsten Schritt beim nächsten Problem.
Interessant. Danke für den Einblick in einige Methoden und Tools, die man nutzen kann. So eine Kooperation, ich vermute, viele schrecken davor zurück, wenn sie so eine, ja, wenn sie Trainer sind oder Lehrende sind, weil das doch mit viel mehr Arbeit verbunden ist, als wenn man ein klassisches Seminarkonzept auf die Beine stellt. Was sollte denn ein Lehrender berücksichtigen, wenn er so eine Kooperation plant? Was sind denn so Do's und Don'ts, die man da lehrend mit auf den Weg geben kann?
Das ist eine schöne Frage. Ich überlege mal so ein paar Sachen. Also ich glaube, eine Sache ist halt wirklich erstmal ein bisschen schauen, ne, was wissen die Leute dann eigentlich schon darüber? Wie kooperiert man eigentlich effektiv miteinander? Ne? Also was für Abläufe haben die vielleicht im Kopf? Und das bedeutet eben aus einer pädagogischen Sicht auch, dass man gerade am Anfang, wenn man sich halt noch nicht sicher ist, wie gut die eigenen Lernenden miteinander arbeiten können, das auch noch mal ein kleines bisschen strukturiert. Ich würde es halt auch so sehen, dass man als Dozierender auch einfach mit den Studierenden offen darüber sprechen sollte. Ne? Also dass man auch tatsächlich sagt, so kooperieren fällt nicht vom Himmel, kooperieren kann man aber üben. Eine effektive Kooperation zeichnet sich durch diese und jene Eigenschaften aus. Und dass man das mit seinen Lernenden irgendwie zusammen erarbeitet. Und ich glaube, danach geht es dann so ein bisschen weiter in Richtung Strukturierung der Aufgabe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also sowas wie das Gruppenpuzzle oder so, wenn man ein hübsches kleines Szenario hat, wo man Informationen sinnvoll verteilen kann, damit ist dann wirklich schon viel gewonnen. So.
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen würde einmal, weil du jetzt auch gesagt hast, es ist aufwendig, weil ich jetzt natürlich auch betont hatte, wie viel Arbeit wir in diese Problemgestaltung gesteckt haben. Aber ich denke, in dem Moment, wo man so ein Seminar vorbereitet, muss man ja eh erstmal Arbeit investieren. Von dem her ist, glaube ich, die Frage eher, also wenn man was hat, was schon gut läuft, ist man bereit, einmal umzustellen. Aber wenn man eh was designt, oder neu designt, dann kann man das ja auf jeden Fall quasi anstatt, dass man 1000 Folien vorbereitet oder Plakate oder was man auch immer sonst vorbereitet, auch diese Zeit eben investieren in so eine gute Projektgestaltung. Ich glaube eben, was Sebastian eben auch angesprochen hat, ist vielleicht auch tatsächlich nicht nur so eine Angst davor, dass man wahnsinnig viel Zeit investieren muss, sondern eben auch so ein bisschen könnte ich mir eben gerade vorstellen, in der Erwachsenenbildung eine Angst, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darauf reagieren. Eben weil viele Leute eben aus Schulkontexten oder aus schlecht vorbereiteten Veranstaltungen schlechte Gruppenarbeit kennengelernt haben. Und ich denke, in dem Moment, wo man aber ein Problem mitbringt, das für alle sinnvoll gestaltet ist, kann man die Leute sehr schnell da reinbringen, weil die sich, das merkt man eben zum Beispiel schon bei den Studierenden auch, wenn man halt nicht sagt, komm, mach mal hier Gruppenarbeit, sondern man kommt mit einem echten Problem und die Leute finden das spannend und die haben das Gefühl, sie wollen da auch was sagen. Oder man kann eben, wenn man tatsächlich in der Erwachsenenbildung eine echte heterogene Gruppe hat von Leuten, die wirklich selbst schon unterschiedliche Erfahrungen oder vielleicht sogar unterschiedliche Fachbereiche mitbringen, kann man tatsächlich ja eben auch die sehr ernst nehmen und das eben sehr gut mit einbeziehen. Und man kann das ruhig einfach mal sich ordentlich Gedanken machen im Vorhinein, das ist eben wichtig. Und dann muss man, glaube ich, in der Situation auch ein bisschen aushalten können, dass man eben nicht alles als Dozentin oder Dozent selber gerade in der Hand hat, sondern die Leute selber machen lassen. Und wenn man gerade, wenn man mehrere Gruppen dann hat, kann man natürlich nicht bei allen gleichzeitig sein und alles mitkriegen. Das ist, glaube ich, auch eine weitere Angst, an der man selber eben so ein bisschen arbeiten muss. Aber also unsere Erfahrung ist echt, dass es sehr gut klappen kann, wenn es gut vorbereitet ist.
Ja, und ich glaube, eine ganz kleine Kleinigkeit würde ich noch ergänzen wollen. Wir haben jetzt viel über kooperatives Lernen gesprochen und dann gleich so in der Größe von Projekten gedacht. So, ne, dann kriegen die Studenten irgendwie ein Projekt, was die 2-3 Sitzungen machen und so. Aber kooperative Lernsettings können natürlich auch einfach kürzere Aktivitäten sein. Ne? Man muss jetzt nicht in einer semesterlangen oder workshoplangen Kooperationsphase denken. Ne? Also A ist mal individuelles Lernen manchmal auch ganz hilfreich, um bestimmte Wissensbestände zu erarbeiten, aber auch sowas wie eine Partnerarbeit, sowas wie Think Pair Share zum Beispiel, oder also so gemeinsames Brainstorm in einer Zweiergruppe zum Beispiel. Oder argumentieren in einer Zweiergruppe. Das sind Sachen, die lassen sich auch mal in kürzerer Zeit irgendwie realisieren. Und da ist auch sehr viel weniger Planungsaufwand zu veranschlagen, wenn man sich um sowas Sorgen macht.
Welchen Mehrwert haben denn solche kooperativen Lehr-Lern-Szenarien, Lehr-Lern-Szenarien kann man sagen, gegenüber einem klassischen Seminar, so mit Vortrag und Diskussion? Könnt ihr da auch Vorteile gegenüber diesen klassischen Seminaren benennen?
Ja, also so der Klassiker, sowas wie Vokabeln lernen oder Fakten lernen oder so, das ist dann nett, wenn man das mit wem anders macht, sich gegenseitig Vokabeln abzufragen, aber die gleichen Prozesse kann man auch sehr schön alleine abbilden im individuellen Lernen. Und also meine Antwort darauf wäre tatsächlich, wenn es darum geht, Inhalte nochmal zu vertiefen und verschiedene Perspektiven, also so den Problemraum aufzuspannen und zu schauen, wie lässt sich dieses Problem aus verschiedenen Perspektiven irgendwie betrachten, und es gibt halt nicht ein richtig und ein falsch. Das ist so der ganz große Punkt, denke ich, wo kooperatives Lernen tatsächlich sinnvoll ist, aber reines Faktenvermitteln ist einfach um Faktenwissen zu vermitteln, muss man Leute nicht in kooperative Situationen stecken.
Also Augen auf bei der Methodenwahl gilt auch hier. Gut, ihr Lieben, unser Podcast heißt ja Potenzial. Welches Potenzial schreibt ihr kooperativen Lernform zu? Bitte in einem Satz euer Potenzial, das ihr in einer solchen Lernform seht.
Für mich ist das Potenzial, auf der einen Seite irgendwie soziale Eingebundenheit zu schaffen, aber gleichzeitig auch Wissensinhalte zu vertiefen in einem Setting, was auch einfach ein bisschen mehr Spaß macht, als alleine zu arbeiten.
Ich würde sagen, dass das Potenzial noch ein bisschen weitergehend ist und dass eben durch quasi Übung im Kooperieren, wenn man das als kooperative Lernsituationen schon viel Erfahrung damit hat, dass man das in der Praxis, wenn man mit der Lösung von Problemen und Aufgaben im beruflichen Umfeld beschäftigt ist, vielleicht da auch nochmal zurückdenken kann und das Ganze als Lernsituation auch wahrnehmen kann, wo es eben nicht nur darum geht, jetzt hier Performance zu leisten und abzuliefern, sondern auch nochmal mitzunehmen und das als eine veränderbare Situation, in der man gegenseitig weil du ja auch gesagt hast, Heterogenität als Chance, also wo man das als Lernchance auch nochmal sehen kann für sich selber.
Dann haben wir zumindest jetzt schön beide Aspekte von kooperativem Lernen abgedeckt, nämlich einmal kooperieren, um inhaltliches Wissen zu erarbeiten und kooperieren, um kooperieren zu lernen.
Ein wunderbares Schlusswort von Sebastian Strauß. Ich danke euch beiden, Julia Eberl und Sebastian Strauß, für diesen, wie ich finde, sehr unterhaltsamen und inhaltlich vollen Podcast.
Ja, danke.
Macht's gut.
Auch danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WBWeb.